ARD. Ein Vater entführt seine Tochter, brettert mit dem Auto durch alle Absperrungen aufs Flughafengelände und dann steht dort 18 Stunden lang alles still.
Ja, dieser Fall, der ist vor kurzem in Hamburg passiert. Und jetzt ist nur wenige Tage vor dieser Aufzeichnung ganz frisch das Urteil für den Täter gefallen. Wir erzählen euch die Geschichte, die einen Vater zum Entführer gemacht und zu diesem wirklich sehr dramatischen Vorfall am Hamburger Flughafen geführt hat. Und wir erzählen euch, warum das Gericht in diesem Fall von Selbstjustiz spricht.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Herzlich willkommen im Gerichtssaal 237. Das ist der Gerichtssaal in Hamburg, in dem viele spannende Prozesse verhandelt werden. Ich bin Elke Spanner, ich bin Gerichtsreporterin und bei allen spannenden Prozessen mit dabei.
Und ich bin Anna Rüther, ich bin Kollegin von Elke, allerdings keine Juristin, sondern Journalistin. Und ich werde dich, liebe Elke, jetzt wieder alles fragen, was es rund um diesen ungewöhnlichen Fall zu erfahren und zu verstehen gibt. Diesen Podcast, den hört ihr immer zuerst in der ARD-Audiothek, wo ihr ihn am besten gleich abonniert, damit ihr keine Folge verpasst. So, Elke, es geht an den Helmut-Schmidt-Flughafen nach Hamburg-Fuhlsbüttel. Das ist der fünftgrößte Flughafen in Deutschland, einer der ganz wenigen, der tatsächlich mitten in einer Großstadt gelegen ist und auf dem es ziemlich, ich würde mal sagen, betriebsam zugeht. Rund 40.000 Passagierinnen und Passagiere steigen da täglich ein und aus, 120 Starts und Landungen. Also ist schon viel los und trotzdem schafft es unser Flughafen jetzt nicht gerade oft in die Medien, schon mal gleich gar nicht in die überregionalen. Höchstens dann, wenn so Sachen passieren wie beispielsweise in den Sommerferien monatelange Koffer sich dort stapeln und nicht abgeholt werden. Oder wenn sich Klimaaktivistinnen und Aktivisten mit dem Fahrrad bis aufs Rollfeld vorwagen. Oder wenn eben alles stillsteht, weil ein Vater seine Tochter dahin entführt. Wie passiert am 4. November 2023. Und da geht's jetzt hin.
Genau, da kommen wir hin. Aber wir fangen ganz von vorne an. Schon ein paar Jahre früher. Und unser erster Schauplatz, der ist noch nicht am Hamburger Flughafen, der ist in der Türkei. Im Jahr 2019, da lernen sich Salman E. und Sefta E. kennen. Er lebt in Istanbul, sie ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, sie wohnt in Hamburg. Sie lernen sich über Facebook kennen, also über die sogenannten sozialen Medien. Und es dauert nicht lange, da reist sie zu ihm nach Istanbul. 3 Wochen bleibt sie da und die beiden sind gleich sehr ineinander verliebt. Noch in diesen 3 Wochen beschließen sie zu heiraten. Und das tun sie dann auch. Sie heiraten noch im gleichen Jahr. Salman E. zieht aus Istanbul nach Hamburg, hier lebt das Paar zusammen und hier kommt auch ihre Tochter zur Welt. Aber die Ehe läuft nicht gut. Salman E. entpuppt sich als beleidigend, als kontrollierend, als eifersüchtig und offenbar auch als gewalttätig. Es heißt, dass er seine Frau geschlagen haben soll. Die anfängliche Verliebtheit, die schlägt ziemlich schnell um in Enttäuschung, in Ablehnung, nahezu Hass. Die beiden streiten sich auch viel über das gemeinsame Kind. Das Mädchen entwickelt sich sprachlich ein bisschen langsam und Salman E. beschimpft immer wieder seine Frau, sie sei daran schuld, sie sei nicht in der Lage, das Kind zu erziehen. Es kommt so weit, dass die beiden sich dann trennen und das Drama beginnt. Es gibt immer wieder Streit um die Tochter. Die Familie hat zuletzt zusammen in einem Hochhaus in Stade gelebt. Stade, das ist eine kleine Nachbarstadt von Hamburg. Sie liegt in Niedersachsen. Und nach der Trennung zieht Salman E. aus, das Kind bleibt bei der Mutter, der Vater kann das Mädchen aber zuerst einmal sehen. Aber im März 2022, dann nimmt er das Mädchen plötzlich einfach mit in die Türkei, heimlich. Als die Kleine bei ihm ist, da packt er die Koffer und fährt mit ihr los. Sie reisen über den Landweg, also auch eine sehr lange, eine sehr beschwerliche Tour. Er will das Kind dort zu seiner Familie bringen. Er ist der Überzeugung, da geht's ihm besser als bei der leiblichen Mutter in Stade, bei Sefta E., so heißt die Mutter. Die Mutter Sefta, die weiß davon erstmal nichts. Aber als sie realisiert, dass er das Mädchen verschleppt hat, da reist sie verzweifelt hinterher. Sie weiß natürlich, dass Salman E. ihr das Kind auf keinen Fall einfach so wiedergeben wird. Also was tut sie? Sie wendet im Grunde eine kleine List an. Sie spielt da vor Ort in Istanbul ist das Ganze wieder die dann doch wieder liebende Ehefrau. Sie gaukelt ihm vor, dass sie wieder eine Beziehung haben. Sie hat sogar auch wieder Sex mit ihm, um die ganze Sache glaubwürdig zu machen. Und eines Nachts, als Salman E. schläft, da schnappt sie sich das Kind und flieht mit ihm nach Deutschland zurück. Aus Angst vor Salman E. geht sie erstmal in ein Frauenhaus. Die ganze Sache, diese erstmalige Entführung des Kindes, die hat für Salman E. strafrechtlich erstmal keine großen Konsequenzen. Er bekommt nur vom Gericht per Post einen Strafbefehl über eine Geldstrafe zugeschickt. Er soll 90 Tagessätze à 40 Euro zahlen, also insgesamt 3.600 Euro. Dazu wird ein anderer Richter später sagen, schon dafür hätte er eigentlich ins Gefängnis kommen müssen. Ist er aber nicht. Folgen hat das Ganze nur auf einer ganz anderen Ebene. Das Familiengericht gibt jetzt der Mutter Sefta das alleinige Sorgerecht für das Kind.
Nur mal ganz kurz zwischendurch, Elke, du hattest ja gesagt, dass der Vater, also Salman, dass der gewalttätig ist. Richtet sich die Gewalt nur gegen die Mutter oder auch gegen das Kind?
Offenbar nur gegen die Mutter. Also, dass er gegen das Kind gewalttätig geworden wäre, darüber ist nichts bekannt.
Und nach dieser Sorgerechtsgeschichte hat er dann gar keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter?
Nein, hat er nicht. Also es heißt, dass er das Kind eigentlich einmal im Monat für, ich glaube, 4 Stunden hätte sehen dürfen. Dazu kommt es aber nicht. Es ist irgendwie nicht bekannt, warum, woran es liegt, an ihm, an ihr, an der Organisation. Aber Fakt ist, er sieht das Mädchen tatsächlich 14 Monate lang überhaupt nicht.
Und weißt du eigentlich, ob die Türkisch oder Deutsch gesprochen haben in der Familie? Also ist sie zweisprachig aufgewachsen oder war das beides rein Türkisch?
Also die Eltern haben auf jeden Fall Türkisch gesprochen. Salman E. spricht fast gar kein Deutsch, deswegen wird die Sprache in der Familie Türkisch gewesen sein. Nach einigen Monaten im Frauenhaus zieht Sefta E. dann mit dem Kind in die Wohnung in Stade zurück. Dann kommt der November 2023. Anfang November hat Sefta auf einem Kleinanzeigenportal eine Jacke inseriert. Die bietet sie da zum Kauf an. Und es meldet sich auch eine Interessentin. Das ist eine Ukrainerin, die die Jacke gerne haben möchte. Die beiden verabreden sich per Mail oder über die sozialen Medien für den frühen Abend des 4. November 2023. An diesem Abend klingelt es dann an der Tür von Sefta E. an der Wohnung in Stade. Sie fragt noch, wer ist da? Und eine Frauenstimme antwortet, ich bin's. Sefta E. öffnet die Tür. Aber vor ihr steht keine Frau. Vor ihr steht ihr Ex-Mann Salman E. Er ist die angebliche Ukrainerin. Er hatte seine Stimme an der Tür verstellt. In der Hand hält er eine Pistole. Die richtet er sofort auf ihre Brust. Salman E. drängt sich sofort in die Wohnung. Sefta ist total erschrocken. Sie nimmt sofort ihre Tochter in heller Panik auf den Arm. Sie schreit, du darfst hier nicht rein, du darfst deine Tochter nicht sehen. Und Salman E. schreit zurück. Er antwortet aufgebracht, ich habe meine Tochter seit 14 Monaten nicht gesehen. Scheißland, das ist auch mein Kind. Er stürmt in das Wohnzimmer. Sefta E. kommt hinterher. Sie setzt sich weinend auf das Sofa, nimmt die Tochter auf den Schoß und umklammert das Kind fest. Kurz sieht es so aus, als würde sich die Lage etwas entspannen. Das Mädchen krabbelt vom Schoß der Mutter runter auf den Boden zum Vater, wo der sich dann hinsetzt. Die beiden spielen sogar noch kurz miteinander. Aber dann packt Salman plötzlich das Kind. Er nimmt es auf den linken Arm, während er in der rechten Hand immer noch die Pistole hält. Er rennt mit dem Kind aus der Wohnung, die Mutter um Hilfe schreiend hinterher. Im Treppenhaus trifft er auf einen Nachbarn. Er schreit ihn an, weg, weg. Vor dem Haus schießt er einmal in die Luft. Dann packt er die Tochter in das Auto vor der Tür auf den Rücksitz. Diesen Wagen, den hatte er vor 2 Wochen extra zu diesem Anlass offenbar gemietet. Es ist ein schwarzer Audi. Die Mutter, die ist ihm hinterhergerannt. Sie versucht noch, ihn aufzuhalten, aber er ruft, tritt zurück oder ich drücke ab. Und dann sagt er noch, schau, was du angerichtet hast. Willst du mir auch das noch antun? Sagt er mit Blick auf die Pistole. Dann steigt er ein und fährt los. Er rast direkt zum Hamburger Flughafen, 70 Kilometer weit. Gegen 20.06 Uhr durchbricht er mit dem Auto 3 Schranken am Nordtor, bis er auf dem Vorfeld des Rollfeldes ist. Da bleibt er stehen. Und was jetzt passiert ist, Anna, das weißt du eigentlich viel besser als ich. Du warst in diesen vielen Stunden, die jetzt kommen werden, nämlich als Reporterin mit dabei.
Das erinnere ich natürlich tatsächlich ganz gut. Ich habe die ganze Nacht dort gearbeitet, um von dort zu berichten. Das heißt, ich stand da bis in den frühen Morgen, habe viel gefroren. Ich weiß, es war keine schöne Nacht. Wir standen da ziemlich weit weg. Das heißt, ich konnte das Geschehen gar nicht sehen. Also das Flughafengebäude und Salman und seine Tochter und das Auto waren von uns Reporterinnen und Reporter nicht zu sehen. Aber was wir gesehen haben, war wahnsinnig viel Polizistinnen und Polizisten, auch in schwerer Montur. Also das war schon von vornherein kein schönes Bild. Und was wir hatten, war stetiger Kontakt zu einer Pressesprecherin. Die kam, ich würde jetzt mal sagen, so einmal die Stunde zu uns und hat uns ein Update gegeben. Und dieses Update wurde dann sehr schnell in der Nacht sehr gleichlautend, weil die Lage nämlich, so sagte sie das, die Lage ist statisch. Also es passiert gar nichts. Sie hat auch mal beschrieben, dass sie ganz froh waren, dass sie eine Polizistin, das hat sie auch gesagt, gefunden haben, die Kontakt zu Salman hat, also dass man im Gespräch ist und das würde man positiv werten. Immerhin würde auf der Gesprächsbasis was passieren. Sie hat uns erzählt, dass es die Forderung gibt, dass er mit seiner Tochter in die Türkei fliegen dürfe. Aber ansonsten standen wir uns einfach die Beine in den Bauch und haben ganz, ganz viel berichtet, weil das natürlich in alle Welt interessiert hat sozusagen. Ich bin dann, glaube ich, morgens um 4 oder so nach Hause gefahren. Und ich weiß, dass ich dann, als ich ins Bett gegangen bin, mit dem Gedanken schlafen ging, naja, morgen früh renne ich dann zum Radio, mach's an und dann werde ich dann schon die Auflösung gehört haben, dass das Ganze 18 Stunden dauern würde, war da ja noch überhaupt gar nicht abzusehen. Also ich habe dann frustriert festgestellt, okay, das dauert noch, und bin dann am nächsten Tag nochmal zum neuen Dienst eingeteilt worden, weil es ja so, so lange dauerte.
Ja, 18 Stunden wurden es dann insgesamt. Und während ihr Journalistinnen und Journalisten da also die ganze Zeit am Flughafen ausgeharrt habt, neben den vielen, vielen Polizistinnen und Polizisten, verhandelt die Polizei die ganze Zeit mit Salman E. am Telefon. Er ruft das erste Mal schon den Notruf bei der Polizei an, als er auf dem Rollfeld des Flughafens angekommen ist. Beim ersten Telefonat sagt er zu dem Polizisten gleich so, gib mir einen türkischen Dolmetscher, und er sagt in gebrochenem Deutsch, ich habe 3x Bomber, also er droht mit Bomben. Dann das nächste Telefonat, er verlangt wieder nach einem türkischen Dolmetscher, wieder sagt er, ich habe 3x Bomber, und jetzt das erste Mal sagt er auch, was er will. Er sagt, ich will in meine Heimat. Und der Polizist sagt, ich selber spreche kein Türkisch, aber ich werde einen türkischen Dolmetscher organisieren. Dann der dritte Anruf. Salman E. sagt, ich bin am Flughafen, ich habe 3x Bomber. Er sagt auch, ich habe meine Tochter. Und der Polizist, der sagt jetzt, dass ein Dolmetscher unterwegs sei. Er sagt ihm aber, das dauert nur. Der Dolmetscher muss quer durch die Stadt fahren zum Flughafen. Das dauert, bitte haben Sie Geduld. Und Salman E. sagt, okay, ich warte. Er sagt dann auch noch, ich habe eine Waffe, aber ich will keine Probleme machen. Ich will nur mit meiner Tochter zusammen gehen. Und das mit den Telefonaten, das geht dann so weiter, und zwar stundenlang.
Wer hat denn eigentlich mit ihm verhandelt? Ich hatte auch da am Flughafen immer Sorge, wenn da wer Falsches am Telefon sitzt, irgendwer, der einen Trigger auslöst oder der nicht gut mit ihm kann, dann kann das ja auch sofort nach hinten losgehen. Wer hat denn da mit ihm verhandelt?
Ja, genau so ist es natürlich auch. Ne? Sowas ist echt super heikel. Und solche Verhandlungen mit Geiselnehmern, die führen deshalb eigentlich nur Polizistinnen und Polizisten, die extra dafür ausgebildet sind. Da gibt's extra Schulungen für. Hier ist es jetzt fatalerweise aber so, dass von diesen super ausgebildeten Leuten niemand Türkisch spricht. Und deshalb fragt der Einsatzleiter, der dann da das Kommando sozusagen übernimmt, dann relativ schnell, als klar ist, das ist eine sehr heikle Lage, eine Polizeiangestellte, die gerade ganz zufällig Dienst da im Polizeipräsidium hat, die einen türkischen Hintergrund hat, ob sie sich vielleicht vorstellen könnte, mal mit dem Erpresser zu telefonieren. Ich sage jetzt hier mal, weil man natürlich da noch nicht absehen kann, ne, wie lange das Ganze gehen wird. Die Frau, die macht eigentlich normalerweise was ganz anderes. Die arbeitet im Objektschutz, also nix da Zusatzqualifikation, gar nicht. Aber sie stimmt sofort zu. Sie setzt sich da dann direkt in so ein kleines Zimmer, das dafür gleich hergerichtet wird. Neben ihr sitzt eine Polizeipsychologin, und da sitzen eben solche Polizistinnen und Polizisten, die für solche Verhandlungen ausgebildet sind. Außerdem sind da auch Beamte der sogenannten Risikoeinschätzungsgruppe, die immer wieder bei allem, was passiert, immer sofort minutiös die Lage versuchen zu analysieren und einzuschätzen. Es gibt auch noch zwei weitere Türkisch-Dolmetscher, die übersetzen der Polizei sofort immer alles zurück, was sie dem Geiselnehmer dann am Telefon natürlich auf Türkisch sagt. Das verstehen die Polizisten ja sonst irgendwie gar nicht. Und diese Psychologin, die Polizeipsychologin, die mit dabei ist, die schiebt dieser Frau zwischendurch immer wieder so Zettel rüber, auf denen steht, welche Fragen sie jetzt dem Geiselnehmer mal stellen soll.
Okay, ist also ein ganzes Team, was sich dann dahinter befindet. Und sag mal, was ist mit so profanen Dingen nach 18 Stunden? Kann man ja durchaus mal einen Hunger entwickeln, oder so ein 4-jähriges Mädchen muss vielleicht auch irgendwie mal auf die Toilette. Wie geht das denn über 18 Stunden?
Na, also man weiß, dass der Vater für das Mädchen ein bisschen was zu essen und trinken eingepackt hat. Er hatte auch so ein paar Spielsachen dabei. Er hatte so einen alten Kindergarten-Rucksack von ihr, wo noch Sachen drin waren. Also so eine grundsätzliche Versorgung gab es, gibt es. Man weiß aber auch, dass das Mädchen sich irgendwann natürlich in die Hose gepinkelt hat. Sie durfte ja die ganze Zeit nicht aus dem Auto raus. Sie war die ganze Zeit 18 Stunden in dem Auto drin. Diese Polizeiangestellte, die dann da sehr kurzfristig angeheuert wurde, die spricht also mit Salman E. stundenlang die ganze Nacht hindurch.
Kann ich bestätigen. Als ich morgens früh zum Radio lief, war nichts von Erlösung zu hören.
Nee, das Ganze hat erst am nächsten Nachmittag gegen 14.30 Uhr ein Ende gefunden, denn da gibt Salman E. dann doch schließlich auf. Er steigt aus dem Auto, seine kleine Tochter, die hält er an der Hand. Das Mädchen steht da an diesem kalten Novembertag mit nur einem leichten Kleid bekleidet und sie weint vor Angst. Eine Beamtin des Spezialeinsatzkommandos, das dann natürlich vor Ort ist mit vielen Leuten, nimmt das Kind an sich. Sie bringt die Kleine dann direkt zu ihrer Mutter, die natürlich die ganze Zeit am Flughafen ausgeharrt hat in panischer Angst um ihr Kind. Sie bekommt das Kind dann da noch vor Ort am Flughafen zurück und Salman E., der wird noch auf dem Rollfeld verhaftet. Spezialentschärfer der Polizei, die untersuchen sofort das Auto. Sie finden die Pistole auf dem Beifahrersitz. Unter einem Rucksack finden sie ein Cuttermesser. Sie finden ein Reizstoffsprühgerät, Munition für die Pistole und noch ein weiteres Messer. Und sie finden eine Sprengstoffattrappe, einen selbstgebauten Sprengstoffgürtel. Den hatte Salman E. zynischerweise aus Kinderbüchern gebastelt. Ja, und am 29. April 2024, da beginnt dann sein Prozess vor der Großen Strafkammer 11 am Hamburger Landgericht.
Da bin ich jetzt echt gespannt, Elke. Ich muss mal sagen, zwischendurch am Flughafen hatte ich immer so ein bisschen Mitleid mit dem Salman, weil ich immer dachte, boah, wie krass muss der sich fühlen, was muss in dem vorgehen, damit man so einen Scheiß macht, muss es eine Vorgeschichte geben. Also ein bisschen Leid hat er mir immer mal zwischendurch getan. Was ist er denn jetzt für ein Typ?
Also am ersten Tag, da wirkt er auch wirklich ein bisschen mitleiderregend. Das kann ich so eigentlich bestätigen. Also er ist so erstmal so von der Statur ein ganz schmaler, eher schmächtiger Typ, recht blass. Es ist bei Prozessen ja so, ganz am Anfang, wenn die Kamera reinkommt in den Saal, da müssen alle einmal aufstehen. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer, aber eben auch der Angeklagte, Salman E. macht das natürlich auch. Und er steht dann da so mit, ja, im Grunde hängendem Kopf. Also er schaut auch kaum auf, also schaut auch eher recht scheu in die natürlich sehr, sehr vielen Fernsehkameras, die da vor Ort sind. Da war natürlich ein Riesenauflauf bei diesem Prozess. Auf mich wirkt er da erstmal eigentlich wie jemand, der, ja, ich würde sagen, der kapituliert hat, der jetzt einfach alles über sich ergehen lässt, so ein bisschen wie erloschen. Aber da muss ich sagen, das ist der erste Eindruck und das Bild, das wandelt sich wirklich sehr schnell. Es wird ziemlich schnell deutlich, dass er total impulsiv ist, ich würde fast sagen explosiv. Er geht ständig total in die Luft, wirklich ansatzlos. Also es fällt irgendein Wort, was unser eins überhaupt nicht irgendwie als irgendwie brisant wahrnimmt. Und er poltert los, er schreit, er schlägt auch mal mit der Faust auf den Tisch. Und auch wenn er nicht gleich brüllt, er redet ständig dazwischen. Er muss im Gericht permanent ermahnt werden und zur Ruhe gemahnt werden. Und es wird vor allem eines wirklich auch sehr schnell deutlich, dass Salman E. nur ein einziges Thema hat, um das er immer, immer, immer pausenlos kreist. Und das ist der Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau. Es wird da auch wirklich deutlich, dass er sich nur als Opfer sieht. In seinem Bild ist ihm ganz, ganz, ganz großes Unrecht widerfahren. Alle haben ihm was total Unrechtes getan. Alle anderen sind an seiner Situation schuld. Die Frau, das Jugendamt, das Gericht, alle. Nur er selber nicht. Das sagt er auch zu seiner Aktion im November. Die ganze Welt sollte sehen, wie schlecht es ihm geht und was ihm für Unrecht widerfahren sei. Seine Anwältin verliest für ihn nur einmal einen Satz, in dem er sowas sagt wie: Ich weiß, dass ich Panik ausgelöst habe und ich entschuldige mich bei allen.
Und keine Reue? Ich bereue, was ich meinem 4-jährigen Kind da angetan habe?
Das sieht er gar nicht. Also das, was er seiner Tochter da angetan hat, das sieht er gar nicht. Er hat überhaupt keinen Blick für das Empfinden anderer. Also er sagt zum Beispiel über seine Tochter immer sowas wie: Meine Tochter hat die ganze Nacht im Auto geschlafen, tief und fest und wunderschön. Also er zeichnet da fast so ein schönes Bild dieser gemeinsamen Nacht im Auto, in der das Mädchen eingesperrt war auf dem Flughafen im Auto, ne? Und er sagt auch immer wieder sowas wie: Meine Worte sind nicht ausreichend für die Schönheit meiner Tochter. Also er sagt nur sowas total Glorifizierendes, Mystifizierendes über seine Tochter. Aber er spricht nie von sowas wie Angst. An einem späteren Zeitpunkt im Prozess, da ist es so, dass das Gericht das Video abspielt, auf dem zu sehen ist, wie Salman E. dann irgendwann schließlich halt am nächsten Nachmittag aufgibt und wie er mit dem Kind aus dem Auto kommt. Und da ist einfach ganz deutlich zu sehen, die Kleine, die weint da ganz fürchterlich, die muss wirklich sehr, sehr große Angst gehabt haben. Sie war da ja auch umringt von unzähligen Polizisten und Polizistinnen in voller Montur. Und nachdem das Video abgespielt ist, fragt der Richter Salman E. danach dann, was er denn eigentlich glaubt, wie es dem Kind da ging. Und was antwortet Salman E.? Er sagt: Ihr ging es gut. Sie war ja bei ihrem Vater.
Das ist doch verrückt. Also ich meine, das wird er ja nicht ernsthaft. Im tiefsten seines Inneren wird er schon auch dran gezweifelt haben, ob es dem Kind noch gut geht. Ich hatte wirklich immer mal so ein bisschen, ja, er tat mir wirklich so ein bisschen leid. Aber das schwindet gerade rapide. Null Empathie.
Ja, also tatsächlich null Empathie. Er sieht wirklich nur sich selber und sein eigenes Leid. Am 30. Mai sagt dann im Prozess der Hauptermittlungsführer der Polizei aus. Das ist der, der im Nachhinein alles nochmal genau gesichtet und analysiert hat. Er hat auch die ganzen Telefonate nochmal gehört und so. Und er erzählt auch nochmal sehr eindrücklich, was sich in diesen wirklich vielen Stunden abgespielt hat, Anna, als du mit den vielen anderen Journalistinnen und Journalisten da am Flughafen ausgeharrt hast. Er erzählt nämlich, dass sich diese Verhandlungen mit dem Geiselnehmer in einer Art Wellenform vollzogen haben. Also zwischendurch hatte man bei der Polizei immer mal wieder den Eindruck, Salman E., der ist ganz kurz vorm Aufgeben, ganz, ganz kurz davor, gleich ist alles vorbei. Er hat auch selber immer wieder wohl sowas gesagt wie, ja, jetzt, ich sehe es ein und so. Und man dachte immer, jetzt gleich. Und dann, ganz plötzlich, hat er aber das Drohkonstrukt doch wieder komplett massiv verschärft und gezeigt oder zumindest angedeutet, dass sein Tod und der Tod seiner Tochter für ihn wirklich ernsthaft eine Option seien. Und dieser Hauptermittlungsführer, der sagt, das ging die ganze Zeit über Stunden immer hin und her.
Aber weißt du, was ich mir die ganze Zeit frage? Wie kann man denn nach so einer Aktion auch nur eine Sekunde daran glauben, dass man danach mit seiner Tochter unbehelligt einfach so in die Türkei auswählen könnte? Das ist doch wahlweise, Elke, grenzenlos naiv oder mal mindestens nicht so furchtbar schlau.
Ja, so richtig kann ich das irgendwie auch nicht sagen. Aber vielleicht auch nur, weil ich es selber so unvorstellbar finde, dass er wirklich geglaubt haben könnte, er wird mit seinem Kind in die Türkei ausgeflogen und kann da ein glückliches, unbehelligtes Leben zu zweit führen. Vielleicht hat das auch nicht geglaubt. Also die Frau, die da stundenlang mit ihm telefoniert hat, die sagt später dazu, ich glaube, er wollte einfach nochmal Zeit mit seiner Tochter verbringen. Und Salman E. selbst sagt ja, ich wollte der ganzen Welt zeigen, was für ein Unrecht mir widerfahren ist. Ja, und dann ebenfalls an diesem 30. Mai, als auch dieser Hauptermittlungsführer aussagt, da kommt dann eben diese Polizistin, die damals die ganze Nacht hindurch mit ihm verhandelt und ihn dann schließlich auch zum Aufgeben bewogen hat.
Das muss ja für diese Frau damals so gewesen sein wie die Jungfrau zum Kinde. Ist die so beeindruckend, wie ich sie mir vorstelle? Du hast sie da dann ja kennengelernt.
Ja, also ich finde sie auch wirklich super beeindruckend. Sie ist 59 Jahre alt, sie ist so eine ganz kleine Frau, also auch durchaus einen Kopf kleiner als ich und ich bin auch schon nicht sehr groß. Aber sie ist irgendwie wirklich sehr, sehr präsent und sie erzählt dann nochmal, dass sie damals wirklich nur eigentlich ganz zufällig da Dienst hatte und dass einfach alles wirklich völlig zufällig war, dass sie da gelandet ist und dass sie natürlich überhaupt keine Erfahrung hat mit sowas, ne, mit so wirklich herausfordernden Verhandlungssituationen. Aber sie sagt, sie hätte sofort zugestimmt und sie sagt dann auch noch, naja, ich wusste auch nicht, wie lange es dauern würde. Sie hat dann tatsächlich 16 Stunden am Telefon gesessen. Sie erzählt dann erstmal, dass sie Salman E. immer Brüderchen oder Bruder Salman genannt hat. Das sei im Türkischen so üblich, dass man sich so anspricht. Und er habe sie, diese Polizistin da, immer große Schwester genannt. Und es wird dann schon darüber relativ schnell deutlich, dass die beiden wirklich eine ganz gute Verbindung zueinander hatten. Also sie hatten guten Kontakt zu ihm aufbauen können. Und in dem, was sie erzählt, wird dann auch wirklich nochmal sehr deutlich, wie sehr er sich selbst als Opfer sieht. Er hat dieser Polizistin am Telefon die Geschichte dieses Sorgerechtsstreits immer und immer, immer wieder erzählt. Und er sagt ja immer wieder so Sachen wie, alle sind immer nur für meine Ex-Frau da. Ich, Salman, ich bin komplett alleine gelassen worden.
Hattest du das Gefühl vor Gericht, dass sie Mitleid für ihn hat oder hatte?
Mitleid würde ich nicht sagen, aber Empathie. Also sie hat sich bei diesem Telefonat wirklich auf ihn eingelassen und auf das Gespräch. Und sie hat wirklich Empathie und sie sagt auch irgendwann, dass sie zwischendrin auch immer wieder geweint hat. Diese Frau, die hätte eigentlich am nächsten Morgen um 6 Uhr Feierabend gehabt. Sie wollte da ihren Mann besuchen, der im Krankenhaus gerade war, aber sie hat das dann abgesagt. Sie ist dann da geblieben im Polizeipräsidium, sagt sie, weil sie so eine gute Verbindung zu Salman E. aufgebaut hatte, dass sie die auf gar keinen Fall aufgeben wollte. Also es war dann irgendwie klar, zwischen den beiden ist so ein guter Kontakt entstanden. Das wäre viel zu riskant, wenn sie jetzt ausgewechselt wird gegen irgendjemand anderes. Das stand für sie überhaupt nicht zur Debatte. Und deshalb ging es weiter, so Stunde um Stunde, mit sehr vielen Aufs und Abs. Und dann, kurz nach 14 Uhr am nächsten Nachmittag, da gibt ihr dann der Einsatzleiter da in der Runde, in diesem Raum im Polizeipräsidium, wo sie sitzt, umringt von sehr vielen Beraterinnen und Beratern, die Anweisung, die letztendlich die Entscheidung bringen wird. Er sagt nämlich zu ihr, sie soll zu Salman E. sagen, so, jetzt ist Schluss, das ist jetzt unser letztes Telefonat. Ja, und das sagt sie, hat sie dann auch gemacht. Sie hat zu Salman gesagt, das ist jetzt unser letztes Gespräch, ich muss jetzt gehen. Und sie fragt ihn, wie lange willst du denn eigentlich noch im Auto sitzen bleiben, mit der Kleine, mit deiner Tochter, ohne Essen und Trinken? Und sie hat ihm dann noch ein Video der Mutter geschickt auf sein Handy, auf der die Frau am Flughafen zu sehen ist, auf der sie sagt, hier bin ich am Flughafen, ich kann das Kind sofort nehmen. Und die Polizistin sagt dann zu Salman E. letztendlich in, wie sie sagt, bestimmtem Ton, nimm jetzt deine Tochter und geh einfach raus. Ja, und das hat Salman E. dann getan.
Was für eine Geschichte und was für ein Segen diese Frau war.
Ja, absolut. Sie ist auch wirklich sehr, sehr gelobt worden im Gericht. Also von allen Seiten. So der Vorsitzende Richter, der sagt dann zu ihr noch so, Mensch, das war eine wirklich ganz tolle Leistung, die sie da vollbracht haben. Also gerade, weil sie dafür gar nicht ausgebildet sind. Nach ihr sagt dann der damalige Einsatzleiter noch aus und der sagt auch, das war wirklich eine herausragende Leistung. Und er sagt nochmal, das kann man gar nicht deutlich genug hier sagen. Und der Vorsitzende Richter sagt dann noch abschließend, das fand ich wirklich ganz schön. Er sagt, naja, vielleicht gibt es ja nochmal irgendwann die Beamtin des Jahrhunderts. Und da wird in diesem wirklich sehr ernsten Prozess sogar auch mal gelacht. Und am 12. Juni 2024 erstattet dann die psychiatrische Sachverständige ihr Gutachten im Gericht. Nach so einer ja wirklich von außen wahnsinnig anmutenden Tat steht natürlich die Frage im Raum, ob Salman E. womöglich psychisch krank ist.
Ehrlich gesagt hat mich das mein Sohn am selben Abend, also in der Nacht noch gefragt. Der, als ich nach Hause kam und das erzählte, sagte er, wie? Und der glaubt jetzt ernsthaft, er könne das Sorgerecht für seine Tochter kriegen. Also für mich wäre diese psychologische Erklärung, ehrlich gesagt, die liebste.
Mhm. Das war natürlich wirklich so komplett irrational, dass man sich schon fragt, ob Salman E. das wirklich alles einschätzen konnte, ne? Und ob der überhaupt wirklich verstanden und mitgeschnitten hat, was er da alles so gemacht hat. Er hat selbst im Prozess auch ganz zum Schluss immer noch mal gesagt, er erwartet, dass er nach diesem Prozess abgeschoben wird und seine Tochter mitnehmen kann. Man kann bei sowas ja zum Beispiel an sowas wie Wahnvorstellungen denken, die da jemanden antreiben oder dass er sich in einer psychisch so dermaßen extremen Ausnahmesituation befunden hat, dass er im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr Herr seiner Sinne war. Aber die Psychiaterin sagt nein, der ist psychisch tatsächlich gesund. Er ist persönlichkeitsauffällig, ja, aber keine Störung im krankhaften Sinn. Also sie spricht von einem ausgeprägten Narzissmus, von Egozentrismus. Er sei überhaupt nicht in der Lage, sich in andere reinzuversetzen, also in seine Tochter zum Beispiel. Aber alles eben nicht im krankhaften Sinne. Und das heißt, er ist schuldfähig und damit kann er auch bestraft werden. Am 14. Juni 2024 plädiert dann der Staatsanwalt. Er sagt, was Salman E. getan hat, das war der Gipfel der Selbstjustiz. Er fragt ihn da nochmal im Saal, haben Sie sich eigentlich mal überlegt, dass Sie vor den Augen Ihrer Tochter hätten erschossen werden können? Ja, da ist Schweigen im Saal. Der Staatsanwalt, der fordert 12 Jahre Haft für Salman E. Seine Rechtsanwältin, die stellt keinen konkreten Strafantrag, die bittet das Gericht nur noch mal zu prüfen, ob nicht vielleicht auch ein minderschwerer Fall der Geiselnahme in Frage käme. Das wäre dann mindernd für die Strafe. Am 25. Juni 2024 verkündet dann das Landgericht das Urteil und das lautet 12 Jahre Gefängnis wegen Geiselnahme, Kindesentzugs, Körperverletzung und Waffendelikten.
12 Jahre. Also Elke, du hast es wirklich geschafft, dass meine Empathie für Salman in den letzten Minuten deutlich geschwunden ist. Aber 12 Jahre, das ist ja tatsächlich wahnsinnig hoch. Wie begründet das Gericht das denn?
Also der Richter macht es tatsächlich, finde ich, sehr pathetisch. Er fängt seine Urteilsbegründung mit den Worten an, am 5. November 2023 um 14.30 Uhr, da atmet ganz Hamburg auf. Und er hat es sogar ganz genau ausgerechnet. Genau 1165 Minuten, sagt er, war das Mädchen in der Gewalt des eigenen Vaters. Das war schon mal die Vorlage, also wirklich in sehr nochmal dramatisch anmutenden Worten. Und dadurch wird aber deutlich, also im Vordergrund dieses Urteils steht ganz klar, was Salman E. dem Kind angetan hat. Der Richter, der sagt zu ihm, wie es ihrer Tochter ging, das hat sie überhaupt nicht interessiert. Sie haben ihre Tochter als ihr Eigentum angesehen und ihnen ging es immer nur darum, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Er nennt Salman E. einen narzisstischen, einen egozentrischen und überheblichen Straftäter. Und der Richter spricht von Selbstjustiz. Er sagt, es gab ein familienrechtliches Urteil, das hat ihrer Frau, ihrer Ex-Frau, das Sorgerecht für das Kind gegeben. Das hätten sie akzeptieren müssen. Das Gericht hat das letzte Wort und nicht sie. Und er sagt, sowas wie Selbstjustiz, das werden wir in Deutschland niemals dulden. Er sagt dann auch noch zu Salman E., dass dessen Aussagen im Prozess, auch diese ganzen Ausbrüche zwischendurch immer, dass die für das Gericht nur wirklich sehr, sehr schwer erträglich gewesen seien. Er habe einen wirklich vollkommen verzerrten Blick auf die Wirklichkeit. Und er sagt auch ein nur wirklich sehr schwer erträgliches Bild auf das Kind, weil er sagt, er sieht das Kind als sein Eigentum an. Und aber auch ein schwer erträgliches Bild auf die Geschlechterrollen. Also zu seiner Frau, seiner Ex-Frau, hat er mal gesagt, ich habe dir das Kind gegeben und ich kann es dir auch wieder nehmen. Und da sagt der Richter, nein, das können Sie nicht. Der Richter spricht, der Vorsitzende Richter spricht natürlich auch an im Urteil, dass Salman E. mit seiner Aktion ja auch den kompletten Flughafen über Stunden lahmgelegt hat. Also es mussten da ja wirklich europaweit Flüge ausfallen. Das war natürlich ein Millionenschaden, der da entstanden ist. Dazu sagt er dann, das fand ich noch ein wirklich sehr eindrückliches Zitat, er sagt, Sie, Salman E., Sie haben Ihre persönliche Angelegenheit zu einer Angelegenheit ganz Hamburgs und vielleicht sogar ganz Europas gemacht.
Das verstehe ich schon. Ich glaube, es waren 150 Flüge, die da ausgefallen waren. Also das ist schon ein ordentlicher Sachschaden, der entsteht. Und jetzt mal ganz davon zu schweigen, was für einen Schaden seine Tochter davon getragen hat, kann man ja gar nicht beziffern. Das wird ja tatsächlich auch echt erheblich sein. Trotzdem finde ich 12 Jahre, für mich ist das so ein Urteil, was fällt, wenn jemand gestorben ist. Tatsächlich ist das bei mir immer so die Messlatte.
Ja, also das Gericht hat diesen Fall schon sehr hoch angesiedelt. Das finde ich tatsächlich auch. Vielleicht erkläre ich noch mal kurz, wie so eine Strafe zustande kommt. Also es ist so, es gibt für jedes Delikt so einen Strafrahmen, ne? Eine Strafe von bis. In diesem Fall stand im Vordergrund ja die Geiselnahme und da ist die Mindeststrafe schon 5 Jahre. Das ist schon relativ viel. Und die höchste Strafe dann 15 Jahre. Und das Gericht muss dann halt irgendwie gucken, wo in dieser ja sehr breiten Skala es einen Fall ansiedelt. Wir machen das ja laienhaft immer so, dass wir im Grunde mit anderen vergleichen. Was du gerade gemacht hast, Anna, ne? Du hast gesagt, ja, na, warum ist doch niemand gestorben? Dann hätte ich doch nicht mehr als 10 Jahre gegeben. So. Und das Gericht macht das aber halt nicht. Das ist nicht die Methode. Also die Richter können nicht sagen, so, ja, wir hatten jetzt da letzte Woche gerade einen Fall, da ging es um einen schweren Raub und da gab es auch große Angst und da haben wir das gegeben und daran bemessen wir das jetzt. Nee, das Gericht muss sich wirklich genau diesen einzelnen Fall angucken, um den es jetzt da konkret geht. Es muss sich angucken, was ist der Täter für ein Mensch? Was ist die Vorgeschichte? Es muss sich angucken, wie skrupellos ist der Täter vorgegangen? Was für ein Leid hat er verursacht? Alles sowas. Hat er Reue gezeigt? Und ja, da war die Bilanz in diesem Fall halt so, dass das Gericht das einfach als sehr schwerwiegend eingeschätzt hat. Der Richter sagt dazu wörtlich, das war oberste Schublade.
Okay, was nehme ich denn dann mit nach dieser Folge, Elke? Vielleicht so ein bisschen, dass es tatsächlich auch Urteile gibt, selbst wenn du sie mir gut erklärt hast und ich sie nachvollziehen kann, die bei mir trotzdem irgendwie ein ungutes Gefühl hinterlassen, trotz Selbstjustiz, die ja auch eine Rolle spielte. Und wie immer, Elke, gibt's gleich nochmal einen Hinweis von dir auf unsere nächste Folge und vorher noch ein Podcast-Tipp von mir. Und der kommt diesmal aus dem Hause Enjoy. Pony und Bart heißt er. Das bezieht sich auf Martina, das ist nämlich die mit dem Pony, und auf Greg, das ist der mit dem Bart. Die zwei moderieren die Enjoy Morning Show und haben seit einem halben Jahr ihren eigenen Podcast. Darin gehen sie gemeinsam nochmal die Woche durch und das machen sie sehr lustig. Was ging ab in der Welt, in den sozialen Medien, in ihren, aber auch in unserem Leben? Also man kann schon lachen, wenn man das Ganze hört. Und den Link, den findet ihr wie immer bei uns in den Shownotes. So, Elke, was machen wir beide in 2 Wochen?
Ja, das nächste Mal, da sprechen wir über Polizeigewalt. Wenn Polizistinnen und Polizisten mal zu fest zupacken, dann landet das nur sehr selten vor Gericht. Wir sprechen aber über einen Fall, in dem ein Anwalt es mit einer List geschafft hat, einen prügelnden Polizisten zu überführen.
Ich freue mich drauf. In 2 Wochen überall, wo ihr eure Podcasts hört. Schön, dass ihr dabei wart und tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.